Kapitel 1. Die Wahl entscheidet, nicht die Umsetzung. In Teil 1 ging es darum, wie dieses Geschäft funktioniert. Ab jetzt geht es um etwas anderes, um die Entscheidungen, die du innerhalb dieses Systems triffst. Und genau da trennt sich die Spreu vom Weizen, nicht in der Umsetzung, davor. Lass mich mit einem Bild anfangen. Stell dir einen Screenshot vor. Grüne Zahlen, überall. Hohe Nachfrage, wenig Wettbewerb, eine Marge von 40%. Ein Produktrecherche-Tool hat ihn ausgespuckt und er sieht aus wie eine Einladung, reich zu werden. Das Problem ist nur, genau denselben Screenshot sehen gerade 20 andere Leute auch. Mit demselben Tool, am selben Tag. Merk dir diesen Screenshot mit den grünen Zahlen. Wir kommen im Lauf dieses Audiobooks immer wieder auf ihn zurück. Er ist das, was passiert, wenn man eine Momentaufnahme für eine Strategie hält. Denn die Suche nach dem richtigen Produkt wird gern als kreativer Moment verkauft. Ideen finden, Trends erkennen, Chancen greifen. In Wahrheit ist es viel nüchterner. Es geht nicht darum, das perfekte Produkt zu entdecken. Das perfekte Produkt gibt es nicht. Jedes bringt seine eigene Zumutung mit. Wettbewerb, Preisdruck, Logistik, Vorschriften. Deine Aufgabe ist nicht, das perfekte Produkt zu finden, sondern aus lauter mittelmäßigen Optionen die am wenigsten problematische auszuwählen. Wer auf das perfekte Produkt wartet, wartet lange. Meistens, bis der Markt weitergezogen ist. Und weil dieser erste Schritt so unspektakulär aussieht, versuchen ihn die meisten abzukürzen. Genau hier fängt der Ärger an. Warum das so ist, hörst du jetzt. Kapitel 2. Warum die meisten Produkte keine guten Produkte sind. Ein Produkt wirkt attraktiv, weil ein paar Zahlen stimmen. Es verkauft sich gut, es hat gute Bewertungen, es verspricht eine schöne Marge. Was fehlt, ist das Wichtigste: der Kontext. Denn diese drei Signale bedeuten das Gegenteil von dem, wonach sie klingen. Ein Produkt, das sich gut verkauft, zieht automatisch Wettbewerb an. Eine hohe Marge wirkt für alle verlockend. Und genau deshalb schrumpft sie schneller, als dir lieb ist. Und gute Bewertungen heißen nicht, dass das Produkt leicht zu verkaufen ist. Sie heißen, dass andere längst viel Zeit und Geld hineingesteckt haben. Das Problem ist nie das Produkt selbst. Es ist die Dynamik, die es umgibt. Und damit zurück zu unserem Screenshot. Die grünen Zahlen sind nicht falsch. Sie sind nur von gestern. Ein Tool zeigt dir, was funktioniert hat. Es zeigt dir nicht, was passiert, sobald 20 weitere Anbieter dieselben Daten lesen und dieselbe Entscheidung treffen. Ein gutes Produkt erkennst du nicht daran, dass es sich verkauft, sondern daran, dass es sich auch dann noch verkauft, wenn die Konkurrenz nachhüpft. Und das steht in keinem Dashboard. Ein zweiter Reflex führt genauso zuverlässig in die Irre. Viele suchen Produkte mit möglichst wenig Wettbewerb. Klingt schlau. Führt aber meistens in Märkte, in denen einfach keine Nachfrage ist. Wettbewerb an sich ist kein schlechtes Zeichen. Er beweist, dass es Nachfrage gibt. Die Frage ist nicht, ob Wettbewerb da ist, sondern welche Art. Ein paar starke Marken, die den Markt fest im Griff haben? Dann ist der Einstieg brutal. Oder viele austauschbare Anbieter ohne klare Linie? Dann hast du eine Lücke. Nicht jeder Wettbewerb ist vermeidbar, aber längst nicht jeder ist sinnvoll. Dann ist da noch der Glaube, mehr sei besser. Mehr Funktionen, mehr Details, mehr Möglichkeiten. In der Praxis bedeutet mehr Komplexität vor allem mehr Risiko. Mehr Komponenten heißt mehr Fehlerquellen. Mehr Abstimmung heißt mehr Raum für Missverständnisse. Ein einfaches Produkt, sauber umgesetzt, schlägt ein überladenes mit unklaren Vorgaben. Immer. Und ein letzter Punkt, der fast immer zu spät kommt: die Regulatorik. Manche Produktkategorien bringen Zertifizierung, Materialvorgaben und Kennzeichnungspflichten mit sich. Das ist nicht optional und es lässt sich nicht nachträglich schnell ergänzen. Ein Produkt kann wirtschaftlich fantastisch aussehen und regulatorisch ein Albtraum sein. Und das erfährst du ungern erst am Zoll. Das richtige Produkt zu finden heißt also nicht, die beste Idee zu haben. Es heißt, die Konsequenzen einer Entscheidung zu verstehen, bevor du sie triffst. Wer die Probleme ignoriert, entscheidet auf Basis von Hoffnung. Wer sie einbezieht, entscheidet auf Basis von Struktur. Und das ist in diesem Geschäft der einzige Unterschied, der langfristig zählt. Kapitel 3. Marktverständnis statt Toolabhängigkeit. Produktrecherche-Tools gehören heute zum Standard. Nachfrage, Wettbewerb, Preise, Trends – richtig eingesetzt sind sie ein starkes Werkzeug. Falsch eingesetzt werden sie zum Ersatz fürs eigene Denken. Und da beginnt das Problem. Genau dann, wenn eine Zahl als Entscheidung gelesen wird. Tools zeigen dir Datenpunkte. Sie erklären dir nicht, warum sich ein Markt so verhält, wie er es tut. Und wer die Ursache nicht versteht, behandelt nur Symptome. Denn ein Tool ist gut in einer Sache – Muster sichtbar machen. Was verkauft sich? Wie entwickeln sich Preise? Wie stark ist der Wettbewerb? Das ist wertvoll, weil es dich vor offensichtlichen Fehlern bewahrt. Was es nicht kann – Dynamik erklären. Ein steigender Absatz kann alles Mögliche bedeuten. Eine Saison? Einen kurzen Hype? Oder echte, tragfähige Nachfrage? Ohne Kontext bleibt die Zahl eine Zahl. Ein Produkt mit guten Daten ist nicht automatisch ein gutes Produkt. Es ist nur eins, das in der Vergangenheit funktioniert hat. Und die Vergangenheit ist kein Geschäftsmodell. Der häufigste Denkfehler ist, gestern einfach in die Zukunft zu verlängern. Läuft ein Produkt gerade gut, wird angenommen, dass das so bleibt. Diese Annahme übersieht einen einzigen entscheidenden Faktor: Reaktion. Sobald ein Produkt als gut erkannt wird, steigt die Zahl der Anbieter. Die Preise sinken, die Differenzierung schmilzt, der Wettbewerb zieht an. Die Daten, die dich überzeugt haben, verändern sich, genau dadurch, dass du auf sie reagierst. Zusammen mit 20 anderen, mit demselben Tool. Marktverständnis entsteht deshalb außerhalb des Tools. Ein Markt besteht nicht aus Zahlen, sondern aus Kunden, Erwartungen und Alternativen. Willst du wissen, ob ein Produkt taugt, musst du verstehen, warum Menschen es kaufen. Das steht in den Bewertungen. Welche Kritik taucht immer wieder auf? Welche Erwartung wird enttäuscht? Wo entsteht Frust? Genau dort liegt dein Ansatzpunkt. Tools zeigen dir, was verkauft wird. Das Verständnis zeigt dir, warum. Dasselbe gilt für den Wettbewerb. Die meisten zählen ihn nur. Anzahl Anbieter, Anzahl Bewertungen, Preisniveau – das ist die halbe Miete. Entscheidend ist nicht, wie viele es gibt, sondern wie sie aufgestellt sind. Klare Marktführer mit starker Marke oder ein Haufen austauschbarer Produkte ohne Kante. Wettbewerb ist keine Zahl, er ist ein Verhalten. Und Trends? Naja. Tools lieben steigende Kurven. Wachstum sieht nach Chance aus. Nur sind Trends oft kurzlebig. Social Media, eine Saison, eine Plattformlaune. Wer zu spät aufspringt, landet in einem Markt, der sich schon wieder abkühlt. Nicht jeder Trend ist ein Markt. Und kein Markt bleibt für immer stabil. Nur sieht man das der Kurve leider nicht an. Am Ende sind Daten ein Werkzeug, kein Ersatz fürs Urteil. Sie liefern Hinweise, keine Antworten. Ein Produkt mit mittlerer Nachfrage, aber schwachem Wettbewerb kann spannender sein als ein Verkaufsschlager mit brutaler Konkurrenz. Wer nur auf Zahlen reagiert, marschiert im Gleichschritt mit dem Markt. Wer den Markt versteht, kann sich bewusst absetzen. Der Unterschied liegt nicht in den Daten, er liegt in der Deutung. Kapitel 4 – Differenzierung statt Kopie. Der naheliegendste Weg in diesem Geschäft heißt kopieren. Ein Produkt läuft, also übernimmt man es, ändert eine Kleinigkeit und stellt es wieder rein. Der Gedanke ist logisch. Was funktioniert, sollte sich wiederholen lassen. Und kurzfristig klappt das sogar. Erste Verkäufe kommen, der Einstieg fühlt sich bestätigt an. Das Problem zeigt sich erst mit der Zeit. Sobald mehrere dieselbe Idee haben, entsteht ein Markt aus fast identischen Produkten. Und identische Produkte führen zu identischen Entscheidungen, meistens über den Preis. Und da gewinnt selten der Klügste, sondern der, der am längsten Schmerzen aushält. Eine Kopie ist eben keine Strategie. Sie übernimmt nicht nur die Stärken eines Produkts, sondern auch alle Schwächen, nur ohne den Vorsprung des Originals. Und sie hat keinen eigenen Grund zu existieren. Es gibt kein Argument für den Kunden, außer vielleicht ein paar Cent weniger. Damit hängt die ganze Strategie an einem einzigen Hebel. Dem Preis. Und Preis ist kein stabiler Vorteil. Er ist jederzeit angreifbar. Margen sinken schneller, als man sie aufbaut. Der eigentliche Denkfehler steckt aber woanders. Die meisten behandeln Differenzierung als späten Schritt. Erst das Produkt wählen, dann überlegen, wie man es abhebt. In Wahrheit ist es umgekehrt. Ob sich ein Produkt überhaupt differenzieren lässt, ist eine Eigenschaft des Produkts selbst. Manche lassen sich sinnvoll verändern, erweitern, neu positionieren. Andere geben nichts her. Wer die zweiten wählt, limitiert sich vor der ersten Bestellung. Ein Produkt ohne Spielraum ist keine Herausforderung. Es ist eine Sackgasse. Und Differenzierung wird oft mit Kreativität verwechselt. Neue Farbe, kleines Redesign, ein Feature mehr. Sieht nach Verbesserung aus. Entscheidend ist aber nicht, ob etwas anders ist, sondern ob es für den Kunden relevant ist. Echte Differenzierung löst ein bestehendes Problem oder erfüllt eine Erwartung besser. Und das setzt voraus, dass du das Problem überhaupt verstanden hast. Nicht jede Veränderung ist eine Verbesserung. Vieles ist nur Variation mit neuem Etikett. Die gute Nachricht? Es müssen keine großen Sprünge sein. Oft reichen ein paar gezielte Anpassungen, die zusammen einen klaren Unterschied machen. Material, Verpackung, Bedienung, Zielgruppe. Dazu Hebel, die gern unterschätzt werden. Ein Bundle hebt den wahrgenommenen Nutzen, ohne das Kernprodukt anzufassen. Nachhaltigkeit zieht, wenn sie glaubwürdig ist. Der Schlüssel ist Konsequenz. Einzelne Änderungen ohne Konzept wirken beliebig. Mehrere kleine, aufeinander abgestimmte ergeben ein stimmiges Bild. Differenzierung ist kein einzelner Schritt. Sie ist die Summe vieler Entscheidungen. Und sie steckt nicht nur im Produkt, sondern in der Wahrnehmung. Zwei fast identische Produkte können völlig verschieden ankommen, wenn sie für verschiedene Zielgruppen positioniert sind. Eines für Einsteiger wird anders bewertet als eines für Profis, selbst bei gleicher Funktion. Und hier kommt ein Begriffspaar ins Spiel, das du kennen solltest. Roter Ozean und blauer Ozean. Roter Ozean steht für harten Wettbewerb, alle vergleichbar, alle im Preiskampf. Blauer Ozean für Märkte mit wenig Konkurrenz und klarer Differenzierung. Der Haken? Die meisten Märkte starten als blauer Ozean und enden als roter. Wer nur kopiert, treibt genau in diese Richtung. Ein stabiler Preis entsteht nie durchs Unterbieten, nur durch wahrgenommenen Wert. Und zum Schluss, der Teil, den viele vergessen. Differenzierung wirkt nur, wenn man sie sieht. Ein besseres Produkt bringt dir nichts, wenn der Kunde den Unterschied nicht versteht. Vorteile müssen erklärbar sein, Unterschiede klar. Erkennt der Kunde den Mehrwert nicht, existiert er wirtschaftlich nicht. Unsichtbare Differenzierung ist ein gut gehütetes Geheimnis. Und Geheimnisse verkaufen sich schlecht.
Kapitel 5. Von der Idee zur Spezifikation. Ein Produkt zu wählen ist eine Entscheidung. Ein Produkt umzusetzen ist ein Prozess. Dazwischen liegt die Phase, in der aus einer Idee eine produzierbare Spezifikation wird. Und genau die unterschätzen die meisten. Das Produkt steht, der Hersteller ist bereit, der Rest wirkt wie Formsache. Ist es nicht. Hier entscheidet sich, ob das Ergebnis kontrollierbar ist oder dem Zufall überlassen. Denn eine Idee ist noch keine Spezifikation. Hochwertig, stabil, besser als die Konkurrenz, klingt eindeutig, ist in der Umsetzung völlig offen. Ein Hersteller arbeitet nicht mit Absichten, sondern mit Vorgaben. Maße, Materialien, Toleranzen, Farben, Funktionen. Alles, was du nicht festlegst, wird für dich interpretiert. Und diese Interpretation trifft selten deine ursprüngliche Vorstellung. Was nicht spezifiziert ist, wird geraten. Optimierung fängt dabei nicht bei der eigenen Fantasie an, sondern bei echten Problemen. Bewertungen, Rückmeldungen, Nutzungserfahrungen zeigen dir genau, wo es hakt. Wackelige Teile, unpraktische Handhabung, unklare Funktionen, das sind keine Einzelfälle, das sind Muster. Der diese Muster erkennt und behebt, entwickelt kein neues Produkt, sondern ein besseres. Und auch hier lauert wieder die Falle mit dem Mehr. Der Reflex, ein Produkt mit Zusatzfunktionen aufzuwerten. Jede zusätzliche Funktion bringt neue Fehlerquellen, mehr Abstimmung, aufwendigere Kontrolle. Komplexität ist kein Vorteil, wenn du sie nicht beherrschst. Ein klar definiertes, einfaches Produkt ist oft robuster als ein überladenes. Und der letzte Punkt ist der, der am meisten Geduld verlangt. Produktentwicklung ist kein einmaliger Akt, sondern ein Kreislauf. Erste Versionen sind nie perfekt. Muster, Tests, Feedback sind keine Extras, sondern der Kern. Sie zeigen, wo deine Annahmen an der Realität vorbeigehen. Wer von Anfang an das perfekte Produkt definieren will, arbeitet gegen den Prozess und produziert in der Zwischenzeit teure Prototypen. Wer auf Inspiration wartet, wartet meist vergeblich. Zufall ist eben kein Geschäftsmodell.
Kapitel 6. Der Lebenszyklus eines Produkts. Ein Produkt ist kein fertiger Zustand. Es ist ein System, das sich über die Zeit verändert. Nachfrage, Wettbewerb, Positionierung, alles bewegt sich. Wer ein Produkt für statisch hält, hat den zeitlichen Kontext schon verloren. Er weiß es nur noch nicht. Ein Produkt hat keine feste Leistung. Es hat eine Phase. Und Phasen haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie enden. Gern genau dann, wenn man es sich gerade gemütlich gemacht hat. Fast jedes Produkt läuft durch dieselben vier Stufen. Am Anfang die Einführung. Wenig Wettbewerb, erste Verkäufe aus Neugier, attraktive Margen, wenig Stabilität.
Es fühlt sich großartig an. Genau das ist das Gefährliche daran. Dann das Wachstum. Mehr Anbieter, mehr Nachfrage, der Wettbewerb sortiert sich. Die Party wird voller.
In der Reife ist der Markt etabliert. Die Produkte gleichen sich an. Die Margen stehen unter Druck. Effizienz schlägt Innovation. Wer hier nicht liefert, wird aussortiert. Leise, aber gründlich. Und am Ende Sättigung. Die Nachfrage stagniert, neue Alternativen kommen. Wer zu spät reagiert, merkt es oft zuerst am Kontostand. Und damit sind wir beim häufigsten Fehler überhaupt, dem falschen Zeitpunkt. Die meisten steigen ein, wenn ein Produkt sichtbar erfolgreich ist. Verständlich. Nur ist das oft genau der Moment, in dem der Markt kippt. Der Einstieg passiert dann nicht am Anfang, sondern in der späten Wachstums- oder schon in der Reifephase. Die ursprünglichen Margen? Kaum noch zu holen. Die Anforderungen steigen trotzdem. Ein gutes Produkt zum falschen Zeitpunkt bleibt ein schlechtes Geschäft. Auch wenn die Rechnung auf dem Papier fantastisch aussah. So wie unser Screenshot mit den grünen Zahlen.
Der Vorteil liegt deshalb nicht darin, jeden Trend früh zu erwischen, sondern zu verstehen, wo ein Markt gerade steht. Und das lässt sich ablesen. Ein junger Markt sieht anders aus als ein gesättigter. Weniger Anbieter, uneinheitliche Qualität, dünne Bewertungen, lieblose Angebote. Im Wachstum ziehen Qualität und Anbieterzahl an. Erste Marken werden sichtbar. Und in der Sättigung gleicht sich alles an. Produkte, Preise, Darstellung. Am Ende kämpft jeder um den letzten halben Cent. Und genau hier sind die Tools plötzlich wieder wertvoll. Sie zeigen dir, wie sich Durchschnittspreis und Anbieterzahl für ein Stichwort über Monate entwickelt haben. Sinkt der Preis kontinuierlich, während neue Anbieter dazukommen, ist das ein klares Signal für Sättigung. Steigt die Nachfrage, aber es gibt kaum Anbieter, stehst du am Anfang.
Das Tool trifft die Entscheidung nicht für dich. Aber es macht sichtbar, in welche Phase du gerade einsteigen würdest. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Zu früh und du zahlst für Sichtbarkeit, die noch keinen Ertrag bringt. Zu spät und du landest im Preiskampf oder bleibst auf der Ware sitzen. Den richtigen Zeitpunkt erkennst du nicht an einer einzelnen Zahl, sondern am Verlauf. Und selbst danach hört die Arbeit nicht auf. Was in der Einführung reicht, reicht in der Reife oft nicht mehr. Was gestern Differenzierung war, ist heute Standard. Frühe Phasen verlangen Tempo und klare Unterschiede. Späte verlangen Stabilität und Kostenkontrolle. Der Fokus verschiebt sich von Wachstum zu Verteidigung. Ein Produkt bleibt nur relevant, wenn es sich mit dem Markt bewegt. Der Markt wartet nämlich nicht. Und hier ist der wichtigste Gedanke aus diesem Teil. Ein Produkt ist kein einmaliges Projekt. Es ist ein fortlaufender Prozess. Wer versteht, in welcher Phase er steckt, kann gezielt steuern. Wer nur auf Ergebnisse reagiert, folgt dem Markt. Meistens mit Verzögerung. Und Verzögerung ist in diesem Spiel selten ein Vorteil. Damit steht deine Strategie. Du weißt jetzt, warum das perfekte Produkt eine Fantasie ist, warum Tools dich führen, aber nicht entscheiden dürfen und warum Differenzierung schon bei der Auswahl beginnt. Und weil das hier ein Audiobook ist, die faire Ansage. Die konkreten Rechercheraster und Checklisten funktionieren vorgelesen nicht. Die findest du im Buch. Was du hören sollst, hast du gehört. Im nächsten Teil wird es zum ersten Mal richtig konkret.
Du hast ein Produkt und eine Strategie. Jetzt brauchst du jemanden, der es baut. Und genau da lauert der nächste teure Irrtum. Den Lieferanten. Wie du ihn findest, bewertest und nicht an den Falschen gerätst, hörst du in Teil 3.